Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zur 51. Folge des Trash Talks, der Podcast zur Kreislaufwirtschaft. Und an meiner Seite ist heute Tom Wilfer, Chefredakteur beim Olvid. Ich freue mich sehr, Tom.
Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen, die wunderbare Julia Hobum. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben noch nie so eine lange Pause gemacht.
Ja, ich habe dich vermisst. Ich habe dich echt vermisst. Unsere Zeit auf der IFAD war so intensiv. Und dann wurde ich so fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel von dir. Nein, das stimmt nicht. Tom und ich, wir haben natürlich zwischendurch mal telefoniert und schräge WhatsApp-Nachrichten geschickt. Nein, keine schrägen. Aber wir haben doch hin und wieder telefoniert. Aber wir hatten so ein bisschen Pause, ne? So ein bisschen wie so eine Beziehungspause. Um jetzt wieder mal die Gerüchteküche anzuschüren.
Ja, genau.
Ich muss von meinem Mikrofon Abstand halten, sonst kriege ich gleich wieder. Ich habe heute, und wir müssen, ihr seht das auch auf den Fotos, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt, ich habe so ein total cooles Gamer-Mikrofon.
Ja.
Mein Mikrofon ist weg und jetzt war ich gestern beim Mediamarkt und jetzt habe ich so ein total bunt leuchtendes LED-Gamer-Mikrofon. Das sieht ein bisschen schräg aus, aber ich muss da jetzt ein bisschen mehr Abstand halten. Reagieren sensibel auf meine Stimme.
Die lange Pause kam natürlich zustande, weil die IFAD ja schon Anfang Mai war. Aber zum Glück haben wir da ja ganz viele Folgen aufgenommen. Und
richtig.
Der ein oder andere hat die auch schon nachgehört. Wer noch Interesse hat, da waren wirklich viele spannende Gäste da aus Politik, von Unternehmen, von Startups, aus Verbänden. Also wirklich spannend. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle Gäste. Hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen herzlichen Dank auch an alle Hörer, die wir persönlich treffen durften. Es gab ja das ein oder andere tolle Geschenk. Nochmal vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Das ist immer echt cool, wenn man dann auch ein persönliches Feedback bekommt. Dann macht das Ganze nochmal viel mehr Spaß. Also insofern, wie gesagt, besten Dank.
Und wir freuen uns auch immer, euch zu sehen, zu treffen, Fotos mit euch zu machen. Neulich wieder im Zug eine schöne Begegnung gehabt. Allerdings war das ein Gast. Liebe Grüße hier an Benedikt und liebe Grüße auch direkt an Steffi, die ich übrigens nicht mehr leiden kann, denn wir nehmen ja gerade auch zur Fußball-WM auf. Und ich mache mit der Firma Kicktipp und ich habe total abgelost. Steffi hängt mich gerade ab, finde ich echt sau uncool. Die nächste Gehaltserhöhung wird ausgesetzt, Steffi. Nein, Scherz.
Steffi hat auch immer ein Fußball-Know-how. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Ja, ich glaube, die arbeitet.
Oder nee, das passt irgendwie dann nicht mit.
Nee, ich glaube, die liest sich da die ganze Zeit ein, um mich zu demütigen. Ich nehme das mit Humor. Ist schon in Ordnung. Aber wollen wir nochmal irgendwie so auf die IFAD nochmal eingehen? Du hast ja so einen Nachklapp nochmal vorbereitet, Tom. Da gab es ja eine BDI-Studie, Kreislaufwirtschaft als Wachstumsmotor für die deutsche Industrie, die vorgestellt und diskutiert worden ist.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab logischerweise ganz viele Highlights auf der Messe, auf der IFAD. Aber ich glaube, das war so inhaltlich eins der herausstechendsten Themen, glaube ich, diese BDI-Studie zur Kreislaufwirtschaft von der Boston Consulting Group durchgeführt. Und da wird die Kreislaufwirtschaft als Wachstumsmotor für den Industriestandort betont, hervorgehoben. Bis 2045 könnte eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von 700 bis 880 Milliarden Euro erzeugt werden, wenn man entsprechende Maßnahmen umsetzt und die Kreislaufwirtschaft voranbringt und fördert. Konkret untersucht wurden die Bereiche Mobilität, Maschinenbau, Bauwesen, Energie und Textilien. Diese stehen immerhin für rund 62% der deutschen Wertschöpfung, also wirklich ein relevanter Teil, und 90% des betrachteten Materialbedarfs. Julia, willst du weiter durchgehen?
Oder ich finde eigentlich, wir können hier auf die Folge verweisen mit dem Klaas Öhmann.
Das ist total richtig.
Ich finde das, weil wir haben heute im zweiten Teil zwei Gäste, das ist super, super spannendes Thema, was wir heute haben. Also wir haben heute.
Klaas Öhmann vom BDI war ja auch während der IFAD.
Genau, und deswegen, und ich würde heute gerne so die Zeit im ersten Teil so ein bisschen einsparen, damit die Leute im zweiten Teil heute nicht abschalten. Weil das ist, werden sie aber nicht, glaube ich nicht. Gut, also deswegen, ich würde jetzt einfach auf die Folge Dr. Klaas Öhmann verweisen. Hier an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Es war uns wieder eine Freude, dich im Podcast zu haben. Kommen wir doch vielleicht mal direkt auf den Statusbericht Kreislaufwirtschaft. Also die Kreislaufwirtschaft wächst trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 2024 waren im privaten Sektor rund 322.000 Menschen beschäftigt, rund 4.000 mehr als im Vorjahr und 16% mehr als 2010. Ja, die Bruttowertschöpfung stieg auf 38 Milliarden Euro, ein Plus von rund 700.000 Millionen Euro gegenüber 2023 und mehr als 60% gegenüber 2010. Wir wachsen. Wir bekommen immer mehr an Bedeutung in der Kreislaufwirtschaft und gleichzeitig verschlechtert sich allerdings die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen. Volatile Sektor, Sekundärrohstoffpreise. Oh, Tom, ich brauche eine Brille. Ich brauche echt eine Brille. Ich habe das gestern Abend, liege ich im Bett, lese mein Buch und denke mir so, Kacke, du wirst blind, du wirst alt und ich bin zu eitel für eine Brille.
Ich bin echt zu eitel. Kombination. Aber das würde dir bestimmt hervorragend stehen.
Hast du eine Brille?
Noch nicht. Aber es könnte auch bei Kopf.
Könnte auch mal Zeit werden, ne? Also zum nächsten Geburtstag schenke ich dir einfach mal eine, auch wenn ich nicht eingeladen werde. Also wir haben eben Probleme mit den Sekundärrohstoffpreisen, schwankende Absatzmärkte sowie steigende Energie-, Sicherheits-, Genehmigungs- und Regulierungskosten. Das ist ja tatsächlich immer so das Thema, ne? Wie können wir Langfristigkeit sicherstellen für Unternehmen, schnellere Genehmigungen, wer kauft uns dann am Ende tatsächlich die Sekundärrohstoffe ab? Das sehen wir ja auch wieder im Metallbereich, Verpackungsbereich, also Kunststoffbereich. Das ist ja eigentlich so eine andauernde Diskussion, die wir haben.
Genau. Es wird auch deutlich in dem Bericht, dass die Zahl der Unternehmen in der Branche teilweise zurückgeht. Seit 2010 um etwa 1.800 Betriebe gesunken. Besonders stark betroffen sind die Segmente Großhandel mit Altmaterialien sowie Abfallbehandlung und Verwertung, die jeweils Rückgänge von mehr als 20% verzeichnen. Die Autoren des Berichts sehen darin aber auch einen Hinweis auf eine zunehmende Marktkonzentration. An dieser Stelle wollte ich aber gar nicht weiter auf den Bericht eingehen wollen, sondern auch eine kleine Werbung machen für den DGAW-Podcast Ressourcen neu denken, weil da auch bei unserem Produzenten hier, Marvin Müller, der hatte auch zwei Autoren, ich glaube zwei waren es, zu Gast. Zwei Autoren des Berichts, die dann nochmal detaillierter darauf eingegangen sind. Das war auch eine Folge, glaube ich, im April, Anfang Mai, anyway. Ihr findet es auf jeden Fall.
Gerne reinhören, Querverweis. So, dann gehen wir mal zu was Aktuellerem, nämlich die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, das Aktionsprogramm.
Endlich
ist es da. Also wir haben 12 prioritäre Maßnahmen, die jetzt veröffentlicht worden sind und bis Ende 2027 beschlossen sind, werden. Aber viel spannender sind die 565 Millionen Euro Fördermittel, die angekündigt worden sind von Carsten Schneider. Und ich denke, ich überlege gerade, wann das war. Ist das 3 Wochen her? War es im Mai?
Das Aktionsprogramm beschlossen.
Ja, wann war das? War das Ende Mai, Anfang Juni? Ja. Also es ist wirklich noch aktuell, also sehr aktuell. Und der größte Streitpunkt ist allerdings die öffentliche Beschaffung. Die ursprünglich geplante einklagbare Bevorzugung von Sekundärrohstoffen wurde im Kabinettsverfahren gestrichen. Da kommen wir auch gleich im zweiten Teil nochmal kurz drauf. Da ist nämlich gerade im Bausektor, ich will jetzt nicht sagen, die Frustration groß, aber es ist schon sehr schade und auch angemerkt worden, weil gerade da wäre der größte Hebel. Und diese Aufweichung wird doch so ein, ja, wird nicht gerade als positiv empfunden. So.
Genau.
Gut.
Statt verbindliche Vorgaben setzt die Regierung jetzt vor allem auf Berichtspflichten und Vorbildfunktionen von Unternehmen mit Bundesbeteiligung. Carsten Schneider sagt dazu, wir haben uns jetzt im Kabinett darauf verständigt, dass die Unternehmen mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung das jährliche Auftragsvolumen für Recyclingprodukte kontinuierlich steigern. Da soll es vor allen Dingen um große Infrastrukturakteure wie die Bahn und die Autobahngesellschaft gehen. Die Betriebe sollen künftig über Maßnahmen, Zielsetzungen und Zielstände im Bereich Kreislaufwirtschaft berichten. Der Recyclinganteil soll grundsätzlich im Jahresvergleich abgebildet werden, um halt auch eine Entwicklung beobachten und überwachen zu können. Ein interessanter Ansatz, der sich noch findet in dem Aktionsprogramm für Kreislaufwirtschaft, bezieht sich auf Kunststoffrezyklate und deren Einsatz. Die Europäische Verpackungsverordnung schreibt ab 2030 ja Mindesteinsatzquoten in verschiedenen Bereichen vor. Und die Bundesregierung wird sich nun auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass Unternehmen bereits in den Jahren 28 und 29 eingesetzte Kunststoffrezyklate quasi auf die ab 2030 geltenden Quoten anrechenbar sind. Also so ein gewisser Ansparansatz ist da geplant oder ein Vorrat für die spätere Quotenerfüllung. Davon erhofft man sich jetzt schon Anreize für den Einsatz von Kunststoffrezyklaten und natürlich einen Nachfrageimpuls, sodass auch Investitionen in Recyclingkapazitäten bereits jetzt schon wirtschaftlich attraktiver werden. Also der BDE unterstützt diese Idee natürlich ausdrücklich. Andererseits gibt es aber auch Kritik und offene Fragen. Der Herstellerverband ZVEI, die sind eher so im Elektronik- und Batteriebereich.
Nicht eher, die sind Elektronik und Batterie.
Genau, also nicht eher, sondern die sind.
Zentralverband der Elektroindustrie, was soll das denn sein, Tom?
Genau, die waren vor einer Nutzungskonkurrenz um knappe Rezyklatmengen. Wenn alle Branchen möglichst viele Rezyklate ansparen wollen, könnte das die Verfügbarkeit für andere Anwendungen weiter verschärfen. Könnte man aber auch natürlich auch positiv drehen, dann muss man halt noch mehr recyceln.
Meistens ist der Vorteil ein Nachteil oder kein Vorteil ohne Nachteil.
Genau, oder die Medaille hat
zwei Seiten.
Sehr gut.
Aber manchmal fällt der Groschen auch mit dem Fallschirm.
Alles hat ein Ende, nur die
Wurst hat zwei.
Sehr gut.
Wenn ich eins kann, dann sind es dumme Sprüche. An der Stelle, schöne Grüße von Bernhard Schodrowski, nicht nur an dich, Tom, sondern an alle, so generell. Ich habe den jetzt gerade in Berlin getroffen.
Schön.
Ja.
Grüße zurück und auch
Grüße zurück, auch von uns an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt auf das nächste Thema gehen, dann will ich mal direkt vorher Axel grüßen. Axel Subklef. Ich war der Trennbär. Das ist übrigens der wichtigste Nachklapp zur IFAD. Ich war der Trennbär, ich war im Kostüm. Niemand anderes. Tom hat sich geweigert.
Tom und ich waren geweigert. Ich habe nur gesehen, wie lange du gebraucht hast, das anzuziehen. Da habe ich gedacht, da brauche ich ja nochmal doppelt so lang. Und dann wäre die Messe vorbei gewesen.
Ja, ist klar. Apropos, ich muss noch, mein witzigstes Erlebnis war eigentlich wirklich der Sonntag, als wir auf die Messe gefahren sind. Sind an der Baustelle, also da, wo man eigentlich nicht auf die Messe gehen konnte, sind wir rausgelassen worden vom Taxifahrer. Gehen auf das Gelände, da hinten, wo diese Holzschredder standen, eigentlich ja. Rum. Gehen auf dieses Gelände, auch noch irgendwie so halb illegal, und laufen erstmal Stefan Rummel in die Arme mit dem ganzen Team. Das war wirklich wieder so, warum? Aber ganz ehrlich, da muss ich wirklich nochmal sagen, also Stefan und Philipp, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön für den Support, dass wir den Podcast wieder so toll oder die IFAD wieder so toll mit dem Podcast begleiten durften. Und ich freue mich auch immer noch über die 60 Jahre IFAD, also über den Pullover und über die Socken, die wir geschenkt bekommen haben. Hatte ich jetzt gerade erst neulich wieder an. Und das Tolle ist ja an diesem Pullover, das ist ja so dezent.
Ja.
Aufgedruckt, dass du das echt auch wirklich gut tragen kannst.
Natürlich, super.
Also mega. Also wieder, wie gesagt, Klassentreffen, I love it. Ich freue mich auch schon auf die nächste IFAD, aber das war mein Highlight der IFAD, dieser Sonntag. Warum laufen wir genau da hinten im Nirgendwo am Sonntag Stefan Rummel, dem gesamten IFAD-Team in die Arme? Das konnte nur uns passieren, ne?
Sehr gut.
Nee, oder Tom? Nicht?
Absolut, absolut.
Sehr Was war dein Highlight von der IFAD? Mich zu sehen natürlich, das ist klar.
Ja, die Aufnahmen mit dir bei uns am Stand. Natürlich auch die Erstaufnahme mit Carsten Schneider an der Blue Stage. Das lief auch gut, das war total aufregend und hat echt Spaß gemacht. Aber auch die anderen Aufnahmen, das positive Feedback und die Leute, die bei uns am Stand vorbeigelaufen sind, sich über die Tonne gefreut haben, die uns persönlich auch angesprochen haben, das war einfach super.
Toll, ne? Das ist so schön, wenn man so ein Feedback bekommt. Also wir sind noch nicht mit Eiern beschmissen worden. Genau, aber wie sieht es denn beim Verpack-DG aus? Ich glaube, da war ja jetzt gerade relativ viel Bewegung in der Regierung und ich glaube, die haben auch relativ lange gesessen. Gibt es den Durchbruch bei der Ökomodulierung oder nur, ist es nur ein erster Schritt? Das ist so deine Überschrift hier jetzt gewesen.
Ich glaube, es ist ein erster Schritt, aber ich meine, es wurde ja lange gefordert. Auch beim vorherigen Verpackungsgesetz war dieser Paragraph immer wahnsinnig umstritten oder da ging es nicht voran. Jedenfalls war das Verpackungsrechtsdurchführungsgesetz, wie die Folge erscheint, Ende Juni, aber das war jetzt Anfang des Monats, Mitte des Monats im Bundestag, wurde beschlossen und da haben sich die Koalitionsfraktionen dann noch darauf geeinigt, die Ökomodulierung aufzunehmen beziehungsweise Rechtsverordnungen noch ins Gesetz zu schreiben, mit denen die Ökomodulierung demnächst zeitnah umgesetzt werden soll. Da geht es darum, dass die Lizenzentgelte für Verpackungen, die von den Herstellern an die dualen Systeme gezahlt werden sollen, dann differenziert werden sollen nach entsprechenden Kriterien wie Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz. Also das soll natürlich das ganze Thema pushen, Recycling und den Rezyklatmarkt stärken. Also das ist auf jeden Fall schon ein erster Schritt. Konkrete Umsetzung steht noch aus, soll aber zeitnah erfolgen, wenn die Rechtsverordnungen dann auf den Weg gebracht werden.
Da auch gerne nochmal wieder die Folge zum chemischen versus mechanischen Recycling. BDE, BVSE, die hatten wir, war das eine Januar- oder Dezember-Ausgabe, ist auch schon ein bisschen länger her.
Das ist schon ein paar Jahre her, aber.
Ja, aber die ist eigentlich, da sieht man echt mal, wie aktuell so die Themen immer noch sind. Genau.
Es gab natürlich aber auch Kritik. Trotz der Zustimmung zur Ökomodulierung, immer schön langsam.
Ein schweres Wort, ne? Schweres Wort.
Spricht der BDE von einer verpassten Chance. Und zwar geht es da um fehlende Übergangsregeln zum neuen europäischen Herstellerbegriff und mögliche Finanzierungslücken im dualen System ab dem zweiten Halbjahr. Und das Problem ist, dass die europäische Verpackungsverordnung am 12. August diesen Jahres in Kraft tritt und wenn da Begriffe geändert werden und die dann auch ohne Übergangsfrist ins deutsche Recht übernommen werden, dann gibt es Probleme, ob die Zuständigkeiten noch genauso passen zu den Jahresverträgen, die mit den dualen Systemen geschlossen werden. Also da besteht echt noch erhebliche Unsicherheit, ob da nicht irgendwie mitten im Jahr ein Systembruch entsteht. Es ist wahnsinnig komplex und auch kompliziert. Aber da, wie gesagt, bestehen das eine und andere Fragezeichen bei Marktteilnehmern. Und insofern ist da die Enttäuschung durchaus spürbar, dass es da jetzt keine praktikable Übergangslösung gibt.
Ich bin gerade sehr traurig. Nee, ich bin gerade einfach sehr traurig.
Diese Unflexibilität meinst du, oder?
Nein. Timi wird von dänischer Saria-Tochter zu Biodiesel und Tiermehl verarbeitet. Ernsthaft?
Julia springt ein bisschen in unseren Themen und ist beim gemischten Hack.
Ja.
Aber es ist kein gemischtes Hack aus Walfleisch, sondern sie ist zu dem Thema gesprungen. Timmy wird von dänischer Saria-Tochter zu Biodiesel und Tiermehl.
Das ist eigentlich echt überhaupt nicht fair, dass die wählen Timmy heißt. Ne? Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
Ja, deswegen gab es auch den anderen Namen noch. Hope, oder?
Hope, ja, komm.
Hast du das eigentlich verfolgt, das ganze Thema? Hast du diese Live-Ticker und...
Boah, nee, also nicht so richtig. Also klar, als er gestrandet war und dann die Wahnsinnigen, die dann hier den Wal noch ins Ohr singen wollten oder was auch immer. Das ist ja auch, also da hat sich ja mal wieder gezeigt, wie viele schräge Leute sich so hinter in den Häusern verstecken. Ha! Kleiner roter Faden zum zweiten Teil. Aber tatsächlich, also da kommen ja die ganzen Wahnsinnigen dann raus. Und ich meine, diese ganze Rettung war ja eigentlich auch ein Wahnsinn, ne? Leute, es gibt auch den Tod in der Tierwelt. Es ist echt erstaunlich. Aber stell dir vor, Tom, wenn du irgendwann mal auf deinem Totenbett liegst, ja, und deine Kinder, Enkelkinder kommen an und sagen, komm, Opa, wir heben dich jetzt mal hoch. Du musst einfach nur mal wieder laufen. Dann läuft das, dann geht das schon wieder. Das ist doch total schräg. Warum hat man diesen
Wahnsinn? Meer ziehen.
Ja, genau. Aber wobei, also ich muss ja von meinem Tod noch so richtig viel zunehmen, weil ich will mich ja dann nach meinem Tod verbrennen lassen und zu einem Diamanten pressen. Ich will ja nicht in die Erde. Das ist
stimmt,
ja ich
erinnere mich, wir hatten das Thema schon
mal. Ja, aber nochmal, und dann diese blöde Rettung, dann hat dieser Sender nicht funktioniert. Kurz danach war er dann tot oder sie war dann tot. Dann lag sie auf dem Rücken, dann wurde sie aufgebläht, dann hat man überlegt, was macht man damit? Dann sind doch wieder Wahnsinnige an diesen Wal rangegangen. Ich habe mir so gedacht, ey, in dem Augenblick müsste der sich eigentlich sprengen. Also so, ich wirklich, ey, es ist einfach, ich muss euch was sagen, wir werden alle irgendwann mal sterben. Also
bis ich weiß nicht,
hast du es verfolgt? Hast du es verfolgt?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, nee, überhaupt.
Also ich habe das wirklich okay. Mal am Rande mitgekriegt, dass das wohl ein großes Thema ist in verschiedenen
Ja, aber also nur so. Unheimlich. Aber bis dahin feiern wir, und zwar nicht nur, du hast absolut recht, Tom, wir feiern nicht, ich klaue dir deine Überleitung, wir feiern nicht nur 100 Jahre Euvid, jetzt dürfen wir es ja sagen, oh, ich habe schon mein Party-Outfit rausgelegt. Ich bringe auch dieses Mikrofon mit, dieses super leuchtende Mikrofon, das schenke ich dir dann auch. Aber Glückwunsch zur Hochzeit. BDSV und VDM unterzeichnen Verschmelzungsvertrag zur CMA. Also BDSV heißt die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen, wer es nicht weiß, und der Verband Deutscher Metallhändler und Recycler, das ist der VDM.
Und die gehen zusammen zur Circular Metal Association oder CMA, wie du richtigerweise gesagt hast. Genau. Neuer Verbandspräsident wird der bisherige VDM-Präsident Murat Bayram, und der bisherige Präsident des BDSV, Andreas Schwinter, wird Vizepräsident.
Ist der Murat Bayram, ist der von dem Hamburger Recycler? EMR? EMR, danke, genau, das E hat gefehlt. Was? Ja, EMR. Genau.
Die CMA werde sich dafür einsetzen, dass Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit Hand in Hand gehen, erklärte Murat Bayram, und Andreas Schwenter ergänzte, dass der Zusammenschluss ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Branche sei, die Kräfte zweier traditionsreicher Verbände vereint, genau, und man gebe damit die richtige Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, mehr Schlagkraft, mehr Sichtbarkeit und mehr Einfluss für eine Branche. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Funktion. Zu dieser Hochzeit auch von uns.
Congratulations, das ist doch vielleicht mal ein nächster Podcast wert.
Genau.
Das ist hier mit einer Einladung. Und Tom?
Ja.
Wollen wir aufhören? Ich habe echt Bock auf unsere Gäste.
Ganz kurz, den Stress um die neuen Regelungen zur Abfallverbringung, Stichwort Divas, kann man alles beim Euvid nachlesen. Gehen wir jetzt nicht drauf ein oder vielleicht dann irgendwann mal in einer anderen Folge. Da gibt es ja auch noch Übergangsfristen. Müllkritik an großen Musikfestivals. Auch man verbrennt Müll in der Badewanne, da waren endlich mal nicht Batterien für oder Batterien in Elektrogeräten für Brände verantwortlich, sondern irgendwie welche Verrückten. Und das Aus für die Völkerfreundschaft, das verschrottete DDR-Kreuzfahrtschiff, das lassen wir auch weg.
So, jetzt passe mich jetzt ganz kurz mein Mikrofon an. Digga, jetzt hast du echt alles gebracht. Musstest du jetzt noch runterrattern, ne?
Das musste ich jetzt noch runterrattern.
Kannst nicht loslassen, ne?
Genau.
Kannst einfach nicht loslassen.
Also,
und ich hoffe, dann jetzt Überleitung. Jo, jetzt wirke ich dich ab. Also Überleitung zur zweiten Hälfte. Ich hoffe auch, dass unsere zwei Gäste nicht nachlassen, weil das Thema ist wirklich super, super wichtig. Und ich muss echt sagen, hat uns sehr gefesselt. Also von daher, bitte dranbleiben, gesund bleiben, Fußball-WM gucken und keinen Müll auf die Straße schmeißen. Danke euch.
In diesem Sinne, dranbleiben, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer aktuellen Folge. Und heute haben wir wieder zwei ganz spannende Gästinnen dabei. Zum einen Christina Dornack. Sie ist Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden, Vorstandsmitglied der DGAW, passt also auch hervorragend in diesen Podcast, und auch Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Vor allen Dingen in dieser Funktion ist sie heute dabei. Und aufmerksame Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts werden sich daran erinnern, dass sie schon mal dabei war, und zwar in Folge 29. Das war im Juni 2024, also ziemlich genau vor 2 Jahren. Da war sie zusammen mit Katharina Reuter bei uns. Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und heute ist sie da mit Leonie Dahlmann. Leonie Dahlmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden und auch beim Sachverständigenrat für Umweltfragen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen im Trash Talk.
Ja, hallo. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Danke.
Ja, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Wir haben uns das letzte Mal auf der IFAD gesehen. Lang ist schon fast her. Christina, und viel länger ist es auch her, dass wir die physische Aufnahme hatten. Ich weiß noch, wir waren nämlich das letzte Mal tatsächlich auch gemeinsam in einem Raum. Das ist relativ ungewöhnlich für die Aufnahmen von Tom und mir, dass wir tatsächlich in einem Raum sitzen und aufnehmen. Und wir wollen ja heute auch das Thema nochmal Gebäude, Gebäuderecycling, Gebäudesektor mit euch beiden diskutieren. Wenn wir so über Kreislaufwirtschaft sprechen, und jetzt auch die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie war ja jetzt oder ist ja jetzt auch wieder in der Diskussion oder in der Verabschiedung, Wir denken ja meistens dann eher so an Verpackungen, an Elektrogeräte, Batterien. Okay, das ist jetzt auch meiner Natur geschuldet. Aber was ist gerade oder warum ist gerade der Bau- und der Gebäudesektor so unglaublich wichtig?
Ja, für uns Kreislaufwirtschaftler ist der Gebäudesektor besonders wichtig und da denken wir auch ziemlich vorn dran, weil wir halt einfach den größten Hebel haben an der Stelle. Wenn wir Kreislaufwirtschaft erfolgreich machen wollen, brauchen wir natürlich einen großen Hebel, große Mengen, wo wir agieren können oder eben natürlich spezifische Stoffströme. Da sind wir wieder bei deinen Batterien. Aber zu den deinen Batterien. Aber gehen wir ein bisschen zu den Zahlen. Ne? Also jährlich haben wir 38%, das sind ungefähr 500 Millionen Tonnen des deutschen Rohstoffkonsums in die Baumaßnahmen für Gebäude und auch für die Infrastruktur. Das ist eine Zahl. Die zweite, ungefähr 30% der jährlichen Treibhausgasemissionen in Deutschland entstehen bei Herstellung, Errichtung, Modernisierung und Betrieb von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Und davon allein 8% in der inländischen Produktion von Baustoffen. Und noch eine Zahl, dann höre ich fast schon auf. 51 Hektar Fläche werden für Siedlungs- und Verkehrszwecke neu in Anspruch genommen. Und deswegen haben wir hier den größten Stoffstrom erstmal an der Rohstoffseite.
Genau, und also vielleicht um das bisschen bildlicher zu machen, diese 51 Hektar, das sind ungefähr 76 Fußballfelder pro Tag. Also das ist eine richtige Menge an Fläche. Genau, und dann kommen wir natürlich aus der Abfall- und Kreislaufwirtschaft und deswegen, die Zahl ist, glaube ich, auch schon ziemlich bekannt, aber trotzdem sage ich sie jetzt hier nochmal. Knapp mehr als die Hälfte des Abfallaufkommens kommt eben aus dem Bau- und Gebäudebereich. Und ein Drittel davon wird ungefähr als Recyclingbaustoff wieder eingesetzt, aber eben nicht unbedingt immer gleichwertig in der Qualität. Also im Hochbau, im Straßenbau. Und dann geht aber eben 2/3 in die sonstige Verwertung. Das sind dann eben vor allen Dingen sowas wie Verfüllungen. Mhm. Und 11% werden eben auch beseitigt. Also das sind große Mengen, glaube ich. Und da lohnt sich auf jeden Fall anzufassen.
Danke, Leonie, dass du jetzt auch noch diesen Querzug zum Fußball gerade gezogen hast. Ne? Fußball wäre... Übrigens, ich habe neulich... Ich muss euch echt was noch erzählen. Ich mache Kicktipp mit meiner Truppe bei GRS. Und ich habe echt bei Deutschland Curaçao verpasst zu tippen. Ich bin so abgeschieden. Ich habe nur 11 Punkte. Die Beste bei uns in der Gruppe hat schon 37. Ich kann es eigentlich auch direkt sein lassen. Diese ganze Fußball-WM geht jetzt einfach an mir vorbei, spurlos.
Ja, aber die ist diesmal länger, da hast du genug Zeit aufzunehmen.
Ja, beim Euvid habt ihr alle schon Handys mit Apps, ne?
Du siehst ja das Regal im Hintergrund.
Wir brauchen echt den Videopodcast. Gut, aber nochmal danke auch für die Zahlen. Das ist super wichtig, um das auch einzuordnen, was das eigentlich tatsächlich auch für eine riesige, riesige Menge ist, die wir da nicht recyceln oder halt auch keine Wertschöpfung betreiben. Warum ist das denn aber in der öffentlichen Debatte warum wird das, ist das gar nicht so präsent? Warum zieht das so vorbei? Habt ihr da eine Idee?
Naja, das sehen wir ja selber an unserem Verhalten. Ne? Also Verpackungen, mit denen hantieren wir ständig rum. Auch mit Elektrogeräten oder das sind alles Gegenstände aus dem täglichen Gebrauch mit recht kurzen Nutzungsdauern. Da sehen wir eben auch sofort, dass Abfall anfällt. Und die Entsorgung, da ist jeder Bürger selbst beteiligt, eben entweder, dass er es in die Tonne wirft oder halt zum Wertstoffhof bringt. Und ein Haus baut man in der Regel maximal einmal im Leben, ne? Und oder übernimmt es dann halt vom vorherigen Besitzer. Und zusätzlich gibt es Straßenbrücken, also die ganzen Infrastrukturgeschichten, aber auch Büros und Supermärkte. Und damit haben dann nur Leute Kontakt, die tatsächlich beruflich dafür ausgebildet sind oder sich eben einmal im Leben damit befassen. Mhm. Ne? Für alle anderen ist das nicht Teil des Alltages. Deswegen denken viele bei Abfall sofort an Verpackung, das ist immer das Erste und nicht unbedingt an Gebäude. Aber die Zahlen vorhin haben ja gezeigt, dass es wichtig ist.
Unglaublich.
Wir treffen uns ja hier vor allen Dingen, weil der Sachverständigenrat für Umweltfragen der SRU ein Gutachten gemacht hat, gerade zu dem Thema Zirkularität im Baubereich, im Gebäudewesen. Und da wird ja ganz grundsätzlich ein Paradigmenwechsel vorgeschlagen. Aber wo stehen wir denn aktuell und was läuft denn grundsätzlich falsch in dem Bereich? Wo müssen wir anpacken?
Ja, also erstmal kann man sagen, es sind natürlich schon super viele Akteure aktiv. Also ich finde das immer wichtig zu betonen, dass da auch viele Leute sind, die sich schon Gedanken machen und auch was vorantreiben. Und wir hatten es jetzt gerade, natürlich im besten Fall hat man eben ein Haus, was man einmal in seinem Leben baut oder eben schon in ein bestehendes einzieht. Das heißt, diese Lebensdauer, die Nutzungsdauer ist relativ lang. Trotzdem, und das finde ich super spannend, gab es jetzt auch neuere Untersuchungen. Das ist auch ein Projekt tatsächlich von der TU Dresden gewesen. Long Lasting Real Estate heißt das. Und die haben eben geschaut, okay, wie lang sind denn wirklich die Nutzungszyklen von Gebäuden? Weil die normalerweise eben für so 80 Jahre ungefähr errichtet werden und geplant werden. Und die haben eben rausgefunden, dass 21% zum Beispiel von diesen Gebäuden, die zwischen 2016 und 2021 abgebrochen worden sind, höchstens 42 Jahre alt waren. So, das heißt, eben gar nicht diese 80 Jahre erreicht haben, für die sie ja eigentlich geplant und ausgelegt waren. So, und das war bei den Wohngebäuden. Ich glaube, bei den Nicht-Wohngebäuden ist es teilweise sogar kürzer. Also so ein Supermarkt, der wird auch manchmal nach 10 Jahren dann eben wieder abgebrochen. Und das ist natürlich eine Sache, also da geht's in die falsche Richtung. Und da muss man eben gucken, okay, woran liegt das und wie kann man das verbessern, dass diese Gebäude einfach länger bestehen, weil sie aber können das ja.
Liegt es daran, dass ich jetzt zum Beispiel einfach sage, okay, da ist ein altes Einfamilienhaus und das hat so viel Platz, da kann ich eigentlich auch eine Doppelhaushälfte draufstellen? Also ist das dann eigentlich auch so ein wirtschaftlicher Aspekt, dass ich einfach sage, okay, ich will mehr Wohnungen, ich brauche mehr Wohnfläche? Also hier in Hamburg sieht man das halt.
Das, was zumindest diese Studie herausgefunden hat, war als erstes ist wirklich, dass Gebäude abgebrochen wurden, damit neue Gebäude an der gleichen Stelle errichtet werden. Und das zweite waren dann eben veränderte Nutzungsbedürfnisse. Und da stellt sich dann eben die Frage, muss das Gebäude denn wirklich komplett abgebrochen werden? Oder lässt es sich nicht auch irgendwie umbauen oder sanieren und erfüllt dann trotzdem noch den Zweck, den man davon eigentlich haben möchte? Genau.
Also das ist vielleicht auch noch tatsächlich ein Punkt, den wir in unserer Recherche herausgefunden haben, dass eben, wenn neu gebaut wird, wird in der Regel deutlich, deutlich größer gebaut, ne, mit mehr nutzbarer Fläche an der Stelle. Und da ist halt wirklich zu prüfen, muss das Alte weg oder kann man das Alte integrieren?
Aber wie kann man das prüfen? Also ich stelle jetzt mal eine ganz doofe Frage. Misst man dann die Dämmung? Also es sind ja heutzutage, ist ja das alte Gebäude. Ist jetzt vielleicht echt eine saublöde Frage, aber ich bin auch nicht so im Thema drin. Ist aus Stein. Und jetzt will ich irgendwie was Neues drumherum setzen und das soll vielleicht ein bisschen leichter sein. Das soll auch vielleicht andere Materialien beinhalten, also irgendwie vielleicht mehr Holz, mehr Glas. Passt das dann eigentlich auch wirklich so zusammen, wenn es jetzt um Isolierung geht oder wenn es um Wärme- und Stoffübertragungsprozesse geht? Also wisst ihr, was ich meine? Weil ich will ja auch nicht, dass irgendwie was weggammelt, nur weil ich jetzt irgendwo weil was Altes auf was Neues trifft. Also ihr seid da halt die größeren Profis. Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt.
Ja, also ich denke, das ist schon möglich, dass man alt mit neu kombiniert. Das passiert ja auch schon. Also es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Aufstockung oder Anbauten. Und da muss dann einfach geprüft werden, okay, zum Beispiel für eine Aufstockung ist die Statik vorhanden, also kann das tragen. Und dann kann man eben einen leichteren Aufbau vielleicht eben oben drauf setzen. Und das würde dann aber vielleicht eine Wohnung oben noch ermöglichen. Das heißt, da könnte vielleicht eine Mietpartei mehr rein. Also je nachdem, was man jetzt für ein Gebäude hat. Aber also das geht schon.
Aber genau, Statik ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt für alle da draußen, bitte nicht einfach auf dem Balkon nächstes Zimmer anbauen.
Bitte nicht.
Nee, das stimmt. Ja, die Idee dahinter ist ja, dass man sagt, gucken wir doch erstmal, geht das überhaupt? Und dass nicht der erste Gedanke ist, abreißen. Ne? Sondern, dass man sagt, hey Leute, was können wir draus machen? Es kann sich natürlich ergeben, dass nichts draus passieren kann oder dass man sagt, nee, das ergibt hier wirklich keinen Sinn. Hier müssen wir abbauen, dann sollte man aber zusehen, dass man recyclinggerecht zurückbaut.
Was ist denn recyclinggerechtes Zurückbauen, Christina? Recyclinggerechtes Zurückbauen wäre dann, ich probiere schon auch die Materialströme einzeln zu erfassen, also Rohre, Kabel, alles, was ich da drin habe, Glas. Und dann probiere ich das dann auch nochmal wieder zu verwerten, nochmal wieder neu einzubringen.
Genauso ist das. Das haben wir uns auch ein bisschen angeschaut. Also recyclinggerechter Rückbau heißt erstmal alles rausbauen, was nicht das Gebäudegerüst ist. Ne? Also da hast du ja schon gesagt, das sind die Gläser, das sind Fenster, das sind Türen, das sind Heizungsanlagen und so etwas. Genau, alles, was wir möglichst getrennt sammeln können und getrennt aufbereiten können. Und das geht dann entsprechend in die Verwertung. Nur wenn wir das einmal getrennt haben, funktioniert es ja auch entsprechend, das in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Und das ist so das Erste, was wir machen müssen. Und dazu müssen wir relativ viel wissen über Daten. Was ist denn drin? Ne? Sowas alles. Ganz spannendes Thema auch an der Stelle, dass man weiß, was ist verbaut worden? Und da hat das Institut für ökologische Raumentwicklung, was auch hier in Dresden sitzt, das Materialkataster veröffentlicht, wo sie halt sich angeschaut haben, was ist zu welchen Zeiten an welchen Orten in Deutschland verbaut worden. Das steht auch online, das kann man sich anschauen. Und da kriegt man erstmal so eine Ahnung dafür, was in welchen Jahren verbaut worden ist. Und dann muss man natürlich in die Gebäude noch entsprechend reingehen und dann genau gucken, was ist denn hier nun spezifisch passiert. Aber hier hat man erstmal eine Ahnung über Stoffströme und Stoffmengen, die einen vielleicht erwarten und die man dann vielleicht auch wieder zurück in neue Baumaßnahmen bekommen kann.
Tom, entschuldige, ich muss jetzt noch, ich sehe auch schon das, aber ich denke jetzt hier gerade an die Renovierung von meinem Haus. Das war eine Vollkatastrophe, weil wir haben nämlich plötzlich Baumaterialien, also ich sage das hier mal gerade in Anführungszeichen, Baumaterialien identifiziert, die keine waren. Also zum Beispiel hat man plötzlich mit diesen Verpackungsflakes aus Styropor hat man gedämmt. Oder man hat mit irgendwelchen gummiartigen Dingen irgendwelche, wie den Putz nochmal neu, also die Risse geschlossen. Also man hat einfach Dinge benutzt, die man eigentlich gar nie irgendwie im Bausektor finden würde. Das ist ja dann schon wahnsinnig schwierig. Also gerade sowas so die Häuser wahrscheinlich nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft, weil man hat sich da ja wirklich eigentlich alles wahrscheinlich irgendwie genommen, was man gerade hatte, das dann auch wirklich in ein Kataster zu überführen. Geht man da dann auch vielleicht mit einer Sensortechnik ran, misst man dann anders oder sagt man, okay, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es ist im Großen und Ganzen sind es die und die Baustoffe. Wie macht man das? Weil ich würde das, hätte das jetzt bei meinem Haus, wäre das eine Vollkatastrophe gewesen. Also. Nein, bitte, Leonie.
Sorry, ich kann direkt einsteigen. Ich probiere mal. Genau. Bei dem Kataster von dem IRR ist es wirklich so, die haben eben Untersuchungen gemacht in verschiedenen Städten und haben das dann hochgerechnet. Also das ist wirklich eine Schätzung erstmal, um erstmal diese groben Stoffströme da eine Übersicht zu haben. Wie viel Beton, wie viel Ziegel haben wir denn in verschiedenen Regionen auch? Ein bisschen nach Ost und West ist es auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Damit man erstmal so ein bisschen so eine kleine Planungssicherheit schon mal hat. Gerade auch insbesondere für so öffentliche Auftraggeber zum Beispiel, die dann natürlich auch Gebäudebestand innehaben. Wenn man jetzt bei den Gebäuden oder bei dir in dem Haus reingeht, dann wird es natürlich interessant oder schwierig, genau. und da ist es dann wirklich eben so, also da muss man dann reingehen, da muss man dann eben gucken, was ist in den Wänden. Also man kann da auch Bohrproben nehmen. Es gibt auf jeden Fall auch schon Sensortechnologien. Das wären dann auf jeden Fall Sachen, wo zum Beispiel jemand, der, jetzt da bei euch vielleicht mit beauftragt wird, der sich darum kümmern soll, der das im Kopf haben sollte, damit er einfach auch euch dann beraten kann, sagen kann, ja, ich würde das mal machen, damit wir das rausfinden können. Und dann gibt es natürlich auch oft noch so alte Pläne, nicht immer, aber manchmal ist das ganz gut dokumentiert, da ist natürlich dann manchmal auch schon so ein bisschen zumindest so ein Rückschluss machbar. So, ja. Wo sind die Leitungen? Was könnten das vielleicht für Leitungen sein? Aber ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit. Und die ist da. Aber nichtsdestotrotz, also wir hatten auch Fachgespräche mit Wohnungsbaugesellschaften, die eben auch gesagt haben, wir hatten da mehrere Gebäude vom gleichen Bautyp. Aber in den verschiedenen Gebäuden waren dann unterschiedliche Sachen verbaut. Und das war dann auch jedes Mal eine Überraschung. Aber die haben jetzt wirklich mehrfach schon eben auch geschaut, dass sie das dann auch wiederverwenden, auch in eigenen Bauprojekten dann wieder. Und die haben dann eben gesagt, dass es manchmal klappt es halt sehr gut und manchmal klappt es eben auch nicht so gut. Aber da muss man einfach ausprobieren und gucken und dann eben diese Erfahrung sammeln. Und genau, dahin sollte es gehen, dass auch insbesondere die Leute, die wirklich dann im Baubereich tätig sind, sich da eben dieses Wissen ja auch aneignen. Oder zum Teil haben sie es ja auch schon. Und das dann eben an, sage ich mal, die normalen Bürger weitergeben können.
Das genau, also vielleicht kann man dazu noch ganz gut ergänzen, dass man ja auch weiß, dass gerade mit der Wärmedämmverordnung und sowas, was wir haben, beginnend, würde ich sagen, 80er, 90er Jahre dann, ne, also Dinge verbaut worden sind, wo wir uns heute als Kreislaufwirtschaftler wirklich gruseln, was dann drin ist. Ne? Das wissen wir jetzt besser und das können wir tatsächlich jetzt auch besser machen. Mit dem Material kannst du tatsächlich nichts viel anderes machen, als es bestenfalls noch thermisch
zu werden. Aber ich glaube, das... Ne?
Also das ist dann...
Nee, entschuldige, Christina, ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldige.
Ja, der zweite Punkt, den ich noch machen würde an der Stelle, ist, dass mein, also wir sind auch so gerade wieder ein bisschen nach 25 Jahren am Umsanieren und sowas und mein Kollege vom Sachverständigenrat auch und der sagte dann mal, mit dem ganzen Wissen, was wir hier im SRU haben, macht es einem das privat nicht unbedingt leichter umzubauen. Ne? Also von daher, aber das ist ja gerade die Krux, dass wir an der Stelle alle anfassen müssen und sagen, Mensch, jeder überlegt sich das neu und irgendwann hören manche Leute auf und sagen, oh nee, ey, ich habe jetzt hier keine Lust mehr, jetzt mache ich das ganz konventionell.
Ja,
und da müssen
ich
wir
glaube, der Hinweis auch nochmal mit den Gesetzen, also dass man einfach sagt, okay, ne, also ist, da kam das Gesetz, dass man das und das nicht mehr verbauen darf, das zählt natürlich dann ja auch mit rein. Also ich glaube, ich kriege heute keine Asbestplatten mehr, würde ich mal behaupten. Oder? Kriege ich die noch?
Gut, das okay. Haben wir. Nein, gibt es nicht mehr. Nee.
Also ich stelle mir das ja auch total schwierig vor. Ne? Ich meine, ganz praktisch, wenn man dann in so einer Baumaßnahme ist, dann kommt halt jemand, ganz platt gesprochen, mit einem Vorschlaghammer oder anderem schweren Gerät, da dann auch für ein gewisses Verständnis und auch ein Wissen zu sorgen, für die Notwendigkeit, sich das genau anzuschauen. Deswegen ist ja auch ein Plädoyer in diesem Gutachten vom SRU, einen Wissenstransfer zu fördern, Qualifizierungsmaßnahmen. Wo sind denn die größten Wissenslücken? Habt ihr euch das angeschaut oder gibt's da Studien oder Informationen dazu?
Also ich würde mal kurz anfangen. Also Wissen gibt es, ne, aber eben nicht an den richtigen Stellen oder nicht vollständig vorhanden. Und sagen wir mal, dass wir, BVSE hat uns ja auch ein bisschen kommentiert hier in der Stellungnahme und hat eben gesagt, ja, das gibt's schon, die ganzen Weiterbildungsmaßnahmen gibt es und wir haben das schon vorhanden. Ja, das ist tatsächlich so, aber es funktioniert eben zum Beispiel nicht abteilungsübergreifend in den Behörden, ne? Dass die verschiedenen Abteilungen, die da verschiedene Entscheidungen treffen müssen, da an der Stelle auch wirklich das Wissen haben, das machen zu können. Oder der Handwerker vor Ort. Wir haben das nach wie vor noch nicht im Curriculum von Handwerksberufen, von Ausbildungsberufen und auch, wir sind nur von der Universität, auch nicht an den Universitäten. Ne? Das wird zwar mehr und wir haben jetzt auch an der TU Dresden einen Lehrstuhl für Bauverfahrenstechnik und zirkuläre Wertschöpfung. Das klingt schon mal super und die Kollegin ist auch da wahnsinnig engagiert in dem Bereich. Die hat uns auch das bei dem Gutachten als Expertin mitgeholfen. Mhm. Katharina Kleinschroth ist das. Aber es ist ganz klar, dass das nach wie vor noch nicht in allen Studiengängen verankert ist an der Stelle. Dieser Kreislaufwirtschaftsgedanke, gerade bei den Ingenieuren ganz stark. Und da würde ich kurz gern in Schwank aus der Corona-Zeit erzählen, wo die Vorlesungen ja alle online waren. Und da hat man sich so engagiert und versucht, die Leute bei Laune zu halten online. Und dann schrieb ein Studi tatsächlich in den Chat, boah, ist das wichtig, boah, ist das spannend. Diese Vorlesung müsste Pflichtveranstaltung für alle Studierenden der TU Dresden sein. Da hätte ich wirklich ihn feiern können. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist das, was wir implementieren.
Aber ich glaube, bin ich voll bei dir, dass diese Kommunikation auch in den Behörden, denn wir sprechen ja hier auch von Wiederverwendung. Also da kommen wir ja jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Das finde ich ja, ich bin ja hier immer Lady Reuse. Also ich finde ja auch Wiederverwendung wahnsinnig toll und das funktioniert ja auch gerade bei Gebäuden so gut. Ne? Also ein Fenster, nur weil ich ein Haus abreiße, ist das Fenster ja noch nicht schlecht oder die Tür ist nicht schlecht oder natürlich kann ich auch vielleicht die Ziegel nochmal benutzen. Und ich glaube, da fehlt es dann auch so an Wissen in den Behörden, in den öffentlichen Betrieben, vielleicht dann auch mal die Ausschreibung entsprechend so anzupassen. Also wir sehen das ja auch generell immer in der Kreislaufwirtschaft, dass die Hersteller oder die, die es dann verwenden, sagen, naja, die Qualität, da sind wir uns dann nicht so sicher, wer übernimmt denn dann die Verantwortung, ne? Und dann vielleicht so bei euch, was ist denn, wenn dann das Haus zusammenbricht oder die Tür nicht hält, wer hat denn dann, ich rede jetzt sogar tatsächlich mal von Herstellerverantwortung, weil das kann ja sogar auch passieren, dass wir das im Bausektor quasi auch bekommen, Herstellerverantwortung. Es soll ja jetzt im Möbelbereich kommen, man denkt da ja schon dann auch in Richtung Gebäude und das, was ihr ja gerade auch schon richtig angesprochen habt, dieses Kataster ist ja eigentlich wie ein Produktpass. Das, was ja jetzt bei den Batterien kommt, ist ja bei euch schon eingeführt. Also jetzt nicht bei euch, aber im Gebäudesektor. Aber wie ist denn da diese ganze Diskussion Wiederverwendung verlaufen oder wie ist das behandelt worden, das Thema? Weil das finde ich so wichtig.
Ja, ich kann mal versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Also vielleicht noch eine kurze Sache vorher zu dieser behördenübergreifenden Geschichte. Da hatten wir nämlich auch ein cooles Fachgespräch, möchte nur sagen, also oder ein positives Beispiel, sage ich mal, geben. Da hatten wir nämlich jemanden bei uns, der dann eben auch davon erzählt hatte, dass die in Aachen in der Abteilung Gebäudemanagement sich gemeinschaftlich mit allen Fachabteilungen, sage ich mal, weitergebildet haben. Also da haben 12 Mitarbeitende das zusammen gemacht und unser Fachgesprächsexperte, der hatte dann eben auch gesagt, das war super toll, weil wir das eben abteilungsübergreifend gemacht haben und dann auf einmal uns gegenseitig auch viel besser verstanden haben und viel besser miteinander kommunizieren konnten. Und ich denke, das ist wirklich ein schönes Beispiel und auch eine richtig gute Richtung, in die es gehen kann, dass man das eben auch übergreifend macht. Dann Richtung Wiederverwendung. Also es gibt auf jeden Fall schon Bestrebungen in Richtung Wiederverwendung. Und es gibt ja zum Beispiel Material- und Bauteilbörsen. Da gibt es auch tolle Beispiele. Ich glaube, Restado gibt es schon relativ lange. Das ist sogar ein digitaler Marktplatz für ganz Europa. Gibt es irgendwie dieses Bauteilnetzwerk hier in Deutschland, die da auch fördern mit. Und dann gibt es Concula, die Beratungsleistungen anbieten, digitale Dienstleistungen. Also da passiert schon ganz, ganz viel. Und natürlich immer noch kleinere Initiativen. Trotzdem ist es eben teilweise noch nicht so rechtlich einfach so sicher. Oder viele sind dann eben unsicher und wissen eben gerade mit diesen Haftungsfragen nicht, ja, wie sollen wir damit umgehen? Und das ist auch eine Sache, das muss irgendwie, da muss auf jeden Fall was passieren. Conquila zum Beispiel, die haben sich jetzt mit einer Versicherungsgesellschaft zusammengesetzt und haben da gerade so ein Pilotprojekt, wo sie schon mal versuchen, für eben sekundäre Bauteile oder wiedergewonnene Bauteile so eine Art Versicherungsschutz zu schaffen. Weil die eben auch gesagt haben, das ist das, was sie von ganz vielen Leuten eben rückgemeldet bekommen. Genau. Und dann muss es dann natürlich auch noch nachgefragt werden.
Ja,
und wenn es dann nachgefragt wird, dann ist es natürlich auch, also dann glaube ich, gibt es dem auch nochmal wieder einen Schwung von der anderen Seite. Und kann dann so langsam eben voranschreiten. So. Jetzt hattest du noch was zu EPR
gesagt. Ja, generell.
Ne?
Also, das ist ja so eine totale Vision, ne? Dass man jetzt auf alles, was wir irgendwie nutzen, tatsächlich so ein EPR-System legt und dann man einfach ganz klar sagt, okay, die Hersteller müssen dafür die Rechnung tragen, weil es ja auch gerade, also, Leonie, wenn wir mal schauen, was wir teilweise so im Bausektor verbauen, ne? Also diese ganzen, eure Meinung gerne, aber diese Styroporplatten von außen, die wir halt eine Zeit lang an die Wände geklatscht haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand es nie schön. Und ich weiß auch jetzt nicht genau, wie umweltfreundlich oder wie recyclingfähig das Ganze dann auch ist. Oder. Und da ist ja dann auch immer so die Frage, wie weit gehen wir dann auch tatsächlich in die Produzentenverantwortung, um dann auch wieder Recycling? Christina hat es ja vorhin richtig gesagt, ne, damit wir auch wieder recyclingfreundlich zurückbauen können. Ist das irgendwie was ihr auch schon mal gehört habt oder ist das irgendwie in meinem Kopf entstanden?
Nee, da haben wir tatsächlich sogar ein cooles Beispiel auch zu rausgefunden. Oder da haben wir uns mal angeschaut, was unsere Nachbarländer so machen. Und zwar hat Frankreich 2023 ein Dekret erlassen, wo die nämlich die erweiterte Herstellerverantwortung schon auf Bau- und Abbruchabfälle ausgeweitet haben. Und also die machen das so, dass eben Hersteller, Importeure und Händler für ihre Produkte verantwortlich gemacht werden. Und dann werden auf diese Produkte eben sogenannte Öko-Gebühren erhoben. Die werden über diese eingesetzten Öko-Organisationen ausgeschrieben. Das sind auch transparente Listen. Also man kann da wirklich auf die Website von, ich glaube, Valobat heißt eins, eine von diesen Organisationen kann man raufgehen, sich das angucken. Das ist eine riesengroße Excel mit, welche Produkte sind drin quasi erfasst und welche Preise oder Öko-Gebühren werden dafür angesetzt. Und diese Organisationen sind halt eben in Kooperation mit privaten und auch mit öffentlichen Einrichtungen, haben super viele Sammelstellen oder das Sammelnetzwerk auf jeden Fall jetzt schon relativ weit ausgebaut. Und was ich da super spannend fand, ist, dass die die Produkte eben auch an den, also diese Öko-Gebühren an den Rezyklatanteil gekoppelt haben. Das heißt, Produkte, die einen Rezyklatanteil haben, haben eben schon mal, sind günstiger. Und da ist wohl auch in Planung, dass sie Richtung andere Kriterien gehen wollen, also Recyclingfähigkeit zum Beispiel. Und die genau aktualisieren diese Listen jährlich, glaube ich. Ja, und das fand ich super spannend. Und da habe ich gedacht, das also könnte sich sicherlich auch auf Deutschland übertragen lassen. Man muss dann natürlich schauen, okay, welche Produkte nimmt man. Man muss ja nicht sofort mit allem anfangen. Aber
ja.
Genau, und es gibt in Deutschland auch schon Hersteller, die zum Beispiel für sich selber schon gesagt haben, ja, wir nehmen unsere Ziegel zurück. Ja. Also die sagen eigenständig, machen
macht
wir
ja
schon.
Macht ja auch total Sinn. Aber Leonie, du weißt ja, wir müssen in Deutschland immer alles bis ins Hundertstel diskutieren, bevor wir dann mal anfangen. Na, also das stimmt. Ist so, wir fangen nicht mal bei 80% an und sagen dann, yay, könnte ja funktionieren. Nee, bei 100% und dann merken wir, dass es doch nicht funktioniert. Das ist ja, ja, entschuldigt bitte.
Bisschen andere Herangehensweise als die Franzosen,
ja. Und auch jetzt, wie ich gelernt habe, die Chinesen. Wir standardisieren erst und fangen dann an und die Chinesen fangen an und standardisieren dann. Das ist so, das ist jetzt, geht jetzt, wird jetzt hier eine politische Frustration meinerseits. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen ja jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen positiv. Wie war denn das Feedback jetzt eigentlich auch generell auf dieses Gutachten, Christina? Also, gab es da schon eine Rückmeldung?
Also ja, wir haben das ja auch als Webinar gestaltet, dass wir die Stellungnahme vorgestellt haben. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und gesagt wird, das ist gut, dass das auch der Sachverständigenrat mal sagt. Ne? Es sind ja Dinge, die hier drinstehen, die ganz wunderbar zusammengestellt worden sind, aber die wir uns auch natürlich überall her zusammengesucht haben, über die Fachgespräche, was Leonie schon erwähnt hat. Da hatten wir Leute aus Verbänden, aus dem Baubereich, aus den kommunalen Verwaltungen. Wir hatten wirklich eine unglaubliche Bandbreite von Leuten, natürlich auch vom Umweltbundesamt. Sowas, mit denen wir dann gesprochen haben und dann haben wir das zusammengestellt. Und dass das der Sachverständigenrat so zusammengefasst hatte, haben wir wirklich sehr viel positives Feedback bekommen. Und wunderbar war auch die Übergabe, die stattgefunden hat. Da hat nämlich, normalerweise berichten wir an den Bundesumweltminister, ne, an Carsten Schneider. Und in dem Fall, oder in der jetzigen Legislaturperiode, davor war es Steffi Lemke, und Verena Huberts, unsere Bundesbauministerin, hat gesagt, sie interessiert das Thema so stark, sie will unbedingt dabei sein bei dieser Übergabe und sie will sich das auch mit anschauen. Und das ist wirklich cool, dass sich da zwei Ministerien zusammentun. Und das war auch eine ganz wunderbare Übergabe, die in der Dreispitzpassage in Berlin stattgefunden hat, also in ehemaliger Einkaufstempel gegenüber vom Friedrichstadtpalast, der jetzt eben umgebaut wird und wo Wohngebäude draus gemacht werden. Das war also erstmal was Handfestes.
Sehr passend.
Oh, genau. Ne? Ja. Ja, genau, was Handfestes, wo eben auch wirklich Rückbau gemacht wurde. Und die BIFA, die sich da mit diesem Rückbau befasst hat, die hat auch ganz konsequent auf kreislaufgerechten Rückbau und Wiedereinsatz von den Baustoffen geachtet. Also das war so schön zu sehen, dass sie eben diese Marmorplatten wiederverwendet haben, zum Teil aufbereitet haben und wieder eingesetzt haben, dass die Hängeleuchten wieder eingesetzt werden in dem renovierten Gebäude. Und die Glaskuppel, die ja häufig auf diesen Einkaufstempeln der 90er, ne, die da sind, die bekommt das Kulturkraftwerk in Luckenwalde. Die hatten sie ausgeschrieben für 1 Euro. Und das, ja, weil das sonst geht zum Recycling, ne, zum Glasrecycling fertig. Und damit ist die Produktgestalt verloren und das, die einmal reingesteckte Energie ist einfach weg. Ne? Und damit hat sich das Kulturkraftwerk total gefreut, weil sie sich hätten natürlich so eine feine Sache nicht leisten können. Und auf der anderen Seite ging es in die Wiederverwendung. Und schön war auch bei dieser Übergabe, dass Carsten Schneider hatte danach einen anderen Termin und musste dann eben, ich sag mal, relativ zügig wieder los. Er hat sich noch ein bisschen was befasst. Aber Reda Huberts hat diesen ganzen Rundgang, für den die Minister vielleicht gar nicht so vorgesehen waren, die hat gesagt, da muss ich unbedingt mitgehen und war die ganze Zeit dabei und ist mit rumgelaufen, hat die Fragen gestellt, die dann eben auch weitergegeben wurden an ihr Ministerium.
Stark.
Also es war ein richtig toller Termin. Also ich habe das Grinsen immer noch ein bisschen im Gesicht von dem Termin.
Das darfst du auch. Das ist auch absolut, also was ich halt, das ist ja auch, also auch ich war ja gerade in Dresden und es ist ja auch schon echt schade, wenn so alte Gebäude einfach abgerissen werden. Da geht ja dann auch so ein bisschen Geschichte auch bei verloren. Und das ist ja auch nicht dieses, wenn das dann für 1 Euro ausgeschrieben wird und das kann dann nochmal woanders eingesetzt werden, ist das ja eigentlich schon eine ganz schöne Sache, wenn sowas auch einfach erhalten bleibt. Also das ist ja wie ich meine, absolut. Wenn wir irgendwann mal bei IKEA keine Billigregale mehr haben, ne, dann ist das wie bei Tom im Büro. Da finden wir das Letzte. Sorry, komm, ich muss einmal kurz auf dein Billigregal.
Das war ja aus Kreislaufwirtschaftssicht jetzt ein Kompliment, oder?
Natürlich.
Und den letzten Benjamin.
Ich würde gerne noch mal was aufgreifen, einen Anfang machen und da, wenn wir über einen Anfang machen, reden, ist ja oft öffentliche Beschaffung ein Thema. Das ist ja auch in dem SRU-Gutachten als wesentlicher Treiber, als wesentlicher Hebel genannt worden. Und ich sage jetzt mal, ungeachtet der Kritik, dass man vielleicht erstmal bestehende Regelungen besser vollziehen sollte, wäre meine Frage an euch. Wenn wir über öffentliche Beschaffung reden, Aktionsprogramm NKWS ist es ja auch nicht so richtig umgesetzt, beziehungsweise war es sehr umstritten. Welche Regel wäre denn am wirksamsten im Bau- und Gebäudebereich für öffentliche Ausschreibungen aus eurer Sicht?
Ja, also da kann man erstmal sagen, dass die öffentliche Hand ist ja erstmal unser größter Bauherr. Ne? Das ist ja derjenige, der am meisten Bauaufträge vergibt und da auch den größten Hebel hat und die größten Mengen an der Stelle liefert. Und diese öffentliche Beschaffung, ne, also nicht nur im kleinen Bereich, sondern gerade auch im großen Bereich, spielt eine unglaubliche Rolle aus 2 Gründen. Den einen habe ich gerade genannt, weil wir eben hier den größten Umsatzhaken haben. Und das andere ist aber, dass da viele Leute arbeiten, die dann entsprechend, wenn sie das einmal implementiert haben, dass das dann auch immer weitergeht. Wir hatten gestern erst ein interessantes Gespräch mit der Stadt Leipzig, die eben gesagt haben, wie kriegen wir Zero Waste, Wiederverwendung, wie kriegen wir das in unsere öffentliche Gestaltung, in unsere öffentliche Wahrnehmung als Stadtreinigung Leipzig. Das war auch so ganz spannend. Also von daher ist das unbedingt ein wirksames Instrument, das wir ausdrücklich unterstützen und pushen wollten, auch in unserer Stellungnahme. Ne? Wenn wir beim Baubereich gerade Sekundärbaustoffe gezielt bevorzugen können, könnte der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen wirklich ein richtiger fetter Schub verliehen werden. Das Vergaberecht bietet da natürlich bereits auch Spielräume, ökologische Kriterien oder Lebenszykluskosten oder Klimawirkungen viel stärker zu berücksichtigen. Die werden bisher aber noch nicht so einheitlich genutzt, beziehungsweise so ist es ja auch, liefert es immer noch eine Hintertür, ne, wo man sich da rausschleusen kann, wenn einem das nicht ganz klar ist, zu anstrengend ist oder sowas. Also von daher sind wir auch wieder wirklich bei der Bildung, dass das völlig klar ist. Wir brauchen ganz klare Ausschreibungskriterien, die kreislaufgerechte und auch klimafreundliche Lösungen an der Stelle fördern. Und wenn tatsächlich die öffentliche Hand konsequent Sekundärbaustoffe nachfragt und die Klimavorteile dann in die Vergabe auch stärker einbezieht, dann schafft das auch Planungssicherheit für die ganzen Akteure. Das ist der Punkt. Und es stärkt den Markt für zirkuläres Bauen. Ne? Also es muss ja ein Markt, der muss ja auch florieren und man muss wissen, hier gibt es ein Angebot, hier gibt es eine Nachfrage und da ist die öffentliche Beschaffung wirklich aus unserer Sicht der Hebel. Deswegen finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, dass im Aktionsprogramm da eine Aufweichung stattgefunden hat gegenüber der ursprünglichen Version.
Braucht man nicht mehr zu sagen. Ne?
Wenn,
so.
Wenn wir über einen Markt reden für Sekundärbaustoffe, Recycling-Materialien, dann passt die andere doch auch offenbar sehr umstrittene Forderung nach einer Primärbaustoffsteuer ja auch ganz gut, weil wenn Primärbaustoffe teurer werden, dann greift man vielleicht dann doch eher zu den Rezyklaten, zu den Sekundärrohstoffen. Wie würdet ihr euch das vorstellen? Welche Höhe so eine Primärbaustoffsteuer und ist es tatsächlich politisch realistisch umsetzbar?
Ja, also ja. Erstmal, also ich fange ganz kurz an, dann übergebe ich gleich. Also ja, Primärbaustoffsteuer ist natürlich wirklich umstritten und wir haben in unserer Stellungnahme einige ökonomische Instrumente genannt, ne, die man ansetzen könnte, und da ist die Primärbaustoffsteuer dabei für einzelne Baustoffe. Das wird Leonie gleich sagen, wie ich gesehen habe. Es gibt, also wichtig ist uns die mindestens Gleichstellung von Sekundärbaustoffen. Und das haben wir eben im Moment noch nicht. Und das ist wirklich was, was wir tatsächlich unbedingt durchsetzen wollen. So, und jetzt übergebe ich an Leonie.
Genau, ja, also ich sage nochmal was zu der Primärbaustoffsteuer. Genau, das hatte Christina jetzt auch schon gesagt. Also wir haben ja unter anderem die Primärbaustoffsteuer vorgestellt. Also wir haben uns wirklich mal versucht, mehrere ökonomische Instrumente eben anzuschauen und zu gucken, was gibt es da vielleicht auch schon aus anderen Bereichen, und wollten das einfach auch mal so ein bisschen, sage ich mal, in die Breite tragen, dass man vielleicht auch nochmal eben überlegt, okay, vielleicht gibt es ja doch noch was anderes, wenn anscheinend bis jetzt, naja, das nicht so klappt, und wollten das dann mit nochmal anregen. Und bei der Primärbaustoffsteuer ist es so, dass es gab eben, ich glaube 2019, einen Vorschlag vom Uber, den wir dann eben in unserer Stellungnahme unterstützt haben. Und die haben geschrieben, dass eben Rohstoffe, also wie Bausand, Kies und Naturgips, pro Tonne mit 3 Euro besteuert werden könnten. Und das dann eben langfristig an den Baupreisindex zu koppeln. Das würde dann die Verbraucher minimal belasten und die Baupreise um 0,3% ungefähr verteuern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch eine Hebelwirkung Richtung, dass man einfach materialeffizienter oder sparender baut bzw. plant. Genau, das ist die Idee hinter der Primärbaustoffsteuer. Und ansonsten hatten wir ja zum Beispiel auch diesen CO2-Schattenpreis noch, den man eben mit ansetzen könnte, der dann als, sag ich mal, hypothetischer Kostenwert, ich glaube, pro ausgestoßene Tonne oder so mitgeführt wird, dass man das einfach mal aufzeigt, was bedeutet das denn in ökologischem Fußabdruck sozusagen, und dass man das dann eben auch koppelt. Also da waren ein paar Vorschläge, genau, und ich dachte, also ich hoffe, ich konnte es jetzt einmal so ein bisschen einordnen.
Ich glaube, Tom und ich, wir können uns gerade einfach nur dem Studenten anschließen. Es ist mega spannend und total wichtig. Also das sollten eigentlich jetzt hier, wir müssen das jetzt hier zur Pflichtfolge machen. Nein, deswegen, Leonie, um Gottes Willen, nicht das Schweigen als Desinteresse hier, gar nicht, überhaupt nicht. Ich weiß, ich habe mich gerade nur gefragt, ich meine, die Ideen sind ja alle total, total gut und auch alle mega, aber ich stelle mir dann immer so den Vollzug vor. Also wenn ich, wie funktioniert der Vollzug? Also klar, bei Ausschreibungen in öffentlicher Hand, da geht das relativ simpel, da ist das total transparent. Aber bei allen anderen Baustellen wird es dann schwierig. Also weil so, wisst ihr, was ich meine? Also wenn man dann halt einfach sagt, ja okay, gut, wir haben jetzt das Haus abgerissen und wir haben auch geprüft, ob das recyclingfähig zurückgebaut werden könnte. Und wir haben einfach festgestellt, ist nicht. Also weil dann spricht ja immer die Wirtschaftlichkeit auch dagegen. Wie könnten wir den Vollzug auch ausgestalten? Mir fehlt's immer so, es sind ja eigentlich tolle Ideen, aber es wird nur zum zahnlosen Tiger, wenn da keiner daneben steht und das kontrolliert oder das transparent wird. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich nicht nur Daten schaffen, damit, ich weiß gar nicht, Leonie, hast du deinen Doktor oder schreibst du ihn gerade?
Okay. Ich bin dabei.
Okay, Christine, hast du da auch gemacht? Aber so, ne? Also wir wollen ja auch nicht nur Daten schaffen, um Daten zu schaffen, sondern es soll ja auch was mit den Daten passieren. Aber wie könnten wir den Vollzug stärken, dass das dann auch tatsächlich umgesetzt wird? Habt ihr da eine Idee?
Genau, da haben wir uns mit verschiedenen Dingen auseinandergesetzt. Also Vollzug stärken heißt natürlich auch mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Ne? Also dass die Leute, die damit umgehen, dann tatsächlich sicher sind, dass sie das auch, ich sag mal so, richtig machen. Ne? Das Bestreben ist ja auch immer sehr groß und das hemmt uns ja bisweilen auch, dass man eben nicht bei denen, wie du gesagt hast, 80% vielleicht anfängt und sagt, also ich mache das jetzt einfach mal, sondern dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt. Und wir haben europäische Standards, CE-Kennzeichnungen oder DIN-Normen und sowas, die eben dass schon die Besonderheiten gebrauchter Bauprodukte zwar schon anfänglich berücksichtigen, aber eben noch nicht ausreichend. Und deswegen können auch Sekundärbaustoffe bisher noch nicht wie Neuprodukte eingesetzt werden. Es ist ein gesonderter Verwendungsnachweis erforderlich und sowas. Das macht alles natürlich ein bisschen schwerer. Und dann kommt eben auch noch die Unsicherheit dadurch, dass vor allem die Vielzahl der Regelungen, die Komplexheit der Regelungen da uns entgegensteht und die Verschneidung zwischen dem Kreislaufwirtschaftsrecht und dem Baurecht. Ne? Und da gibt es dann manchmal auch Unstimmigkeiten, die an der Stelle sind. Und da sagen wir auch, da sollte die Deutschland auch bei der EU-Gesetzgebung doch wesentlich aktiver dabei sein, um hier eine gewisse Rechtssicherheit zu schaffen, um dann eine kreislauffähige Geschichte zu machen. Und Vollzug, das ist genau die Fragestellung. Ich glaube, Rechtssicherheit ist und natürlich dann ökonomische Instrumente. Ne? Also ökonomische Instrumente im Sinne von betriebswirtschaftlich mag es natürlich schwierig sein, eine Primärbaustoffsteuer einzuführen. Und Carsten Schneider hat auch gesagt, mit ihm nicht. Er setzt auf Anreize. Das war dann das Interview, was stattgefunden hat. Aber wenn wir die Lebenszykluskosten uns anschauen, wenn wir uns anschauen, was ist die ganze Bilanzierung, Ökobilanzierung dahinter, was sind die volkswirtschaftlichen Kosten, da sind wir sofort im Plusbereich dabei. Und diese Bewertung und Betrachtung, auch Teil der ökologisch-ökonomischen Instrumente, die muss mit einfließen. Und da passiert ja auch so wahnsinnig viel in letzter Zeit. Ne? Und vielleicht noch ein Wort zum Vollzug. Der Vollzug, dass es daran hängt, das wissen wir sehr gut, auch im Sachverständigenrat. Und am 18.06. wird unser Sondergutachten zur Implementierung des Umweltrechts herausgebracht. Und dazu gibt es am Abend auch eine Öffentlichkeitsveranstaltung. Und das ist eine 250-seitige Stellungnahme, glaube ich. Also da hat sich unsere Kollegin, insbesondere Annette Töller, intensiv mit der Implementierung von Umweltrecht, wo es sind die Probleme, befasst. Und ein Thema ist auch die Gewerbeabfallsteuer. Oder die Gewerbeabfallverordnung, Entschuldigung, nicht Steuer,
also Gewerbeabfallverordnung. Wir nehmen gerade auf am 17. Juni. Das heißt, Tom und ich, wir haben jetzt wieder eine Info mehr vorher, sozusagen. Aber Tom, das darfst du jetzt noch nicht schreiben, ne?
Ja.
Das ist jetzt hier noch top secret.
Nee, aber wir schauen uns das natürlich genau an und werden das in der Berichterstattung sicherlich aufgreifen.
Also die Übergabe findet am Morgen statt, am 18. früh um 9 an das Umweltministerium. Und dann ist am Abend die
mit Alkohol?
Ich gehe davon aus.
Weil wir nur so eine Zeit weg.
Wo ist beim SRU nicht sicher?
Ja, das hast du jetzt gesagt.
Wichtige Side-Information.
Aber auf jeden Fall, das müsste ich jetzt rausschneiden, echt. Bei der Heimfahrt, Leonie, oder?
Ja, bei der Heimfahrt.
Wie, ihr trinkt am Steuer?
Nee, wir fahren doch Zug.
Wir fahren doch Mensch, Bahn.
Bitte, von Berlin nach Dresden fährt man doch Zug, meine
Liebe. Hab ich ja auch gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich da... Ich weigere mich ja gar nicht generell gegen Zug fahren. Ich finde übrigens den Zug, der von Prag nach Kopenhagen fährt, ich weiß gerade nicht, der ist aber mit RJ immer, der ist super. Der ist sauber, der wird Wasser verteilt, die Leute sind nett, also mega, kann ich nur empfehlen.
Julia trifft ja sogar Podcast-Gäste im Zug und hält sich nett und trifft Fans, Grüße gehen raus.
Ja, an Waste hier in dem Falle.
Die Zeit ist schon wahnsinnig vorangeschritten und es ist super spannend und wir haben auch echt noch einige spannende Themen hier. Ich würde aber gern, eins würde ich noch rausgreifen und zwar, uns hören ja auch viele Unternehmen und viele Vertreter aus Recycling-Unternehmen. Da würde mich interessieren, wenn wir zum zirkulären Bauen kommen, so wie sich der Sachverständigenrat für Umweltfragen sich das vorstellt, welche Rolle oder welche veränderten Aufgaben und Themen kommen dann auf Recycler zu? Welche Position könnten die dann einnehmen?
Also wir haben ja schon viele Recycler, gerade im Baubereich, die eben Sekundärbaustoffe oder Baustoffe ja, Sekundärbaustoffe so aufbereiten, dass sie entsprechend wieder eingesetzt werden sollen und wieder eingesetzt werden können. Und die wissen auch ziemlich gut, welche Stoffströme da sind, welche Mengen sind da, welche Mengen können überhaupt, also welcher prozentuale Anteil kann überhaupt eingesetzt werden in neuen Gebäuden, nämlich Vergleich das, was rückgebaut wird und das, was an Neubaubedarf ist. Das wissen die ziemlich gut und können uns da auch wirklich gut helfen. Und ich denke, die Chancen für die Recyclingunternehmen sind damit relativ groß. Die haben eine Erweiterung des Geschäftsfeldes, ne? Können ihre Bauteile zurückgewinnen und auch mit den Bauteilbörsen, die es ja zum Teil auch schon gibt, weiter arbeiten. Und wenn wir gerade diese Geschichte mit der öffentlichen Hand ein bisschen besser hinbekommen, sind die Chancen ja wirklich groß, auch dort noch viel mehr Erfahrung zu sammeln und dort einen Markt zu etablieren, der den Recyclingunternehmen an der Stelle auch hilft. Also ich glaube, hier sehe ich überhaupt gar nichts, was nicht vorteilhaft sein kann. Vielleicht müssen sich manche noch ein bisschen weiterbilden, aber das wollen wir auch.
Also dann eher Richtung Rohstoffdienstleister, Stoffstrommanager.
Genau, also wenn ich die Stellenanzeigen in der EUVID anschaue, was ich natürlich immer interessiert mache und hoffe, dass keiner von meinen Leuten die entdeckt.
Das auch. Nein.
Genau, dann sind doch viele Stoffstrommanager dabei, die gefragt werden. Das sind ja genau die, die sich eben sowas angucken, wie was fällt an und was geht dann entsprechend raus oder kann rausgehen. Was
dafür muss man dann aber Senki-Diagramme können, Leonie.
Kann ich.
Ja, eben. Leonie kann alles.
Ich habe mir jetzt aber so für die Hörer, ich habe die ganze Zeit, also vorhin erst gedacht, dass Leonie im Hintergrund so ganz viele Bildschirme hängen hat, wie so ein Doktor-Freak. Aber ich glaube, es sind Bilder, oder?
Es sind okay. Bilder, genau. Es sind schöne Bilder von Natur.
Also Leonie, du machst deinen Doktor jetzt und du bist jetzt wie weit?
Genau. Ich glaube, so auf dem Papier ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber ja, es geht auf jeden Fall auch eben in den Bereich von zirkulärem Bauen. Und da hoffe ich dann auch in der nächsten Zeit noch mal ein paar mehr, sage ich mal, Studien zu machen, dass wir da auch noch ein bisschen mehr Input dann haben, den wir nicht, sage ich mal, uns zusammengesucht haben, sondern vielleicht auch selber mal produziert haben. Das glaube ich.
Aber denk dran, Leonie, einmal Mülli, immer Mülli. Du wirst der Szene leider nicht entfliehen können.
Gut. Will ich auch gar nicht. Also das ist schon geklärt.
Das hast du gut gemacht, Christina.
Dafür ist die Eva zu cool.
Das hast du gut gemacht, Christina. Du hast einen in die Kreislaufwirtschaftssekte geholt. Habt ihr noch ein Statement? Also wir kommen jetzt zum Ende, aber habt ihr noch ein Statement? Irgendwie noch was ihr noch loswerden wollt oder... Ein Wunsch.
Wo sollte das zirkuläre Bauen stehen? Zum Beispiel, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, zum Beispiel, oder auch in 2.
Ja, ich fange vielleicht mal an. Also wenn ich mir was wünschen könnte, ist die Wiederverwendung von Bauteilen rechtlich klar geregelt. Wir haben ein paar mutige Leute, die das vorangetrieben haben. Und es sollte eben, wie wir das in Dänemark auch haben, Bestand möglichst erhalten werden, wenn rückgebaut werden. Und wenn rückgebaut werden muss, dann sollte eben so eine Art wie Pre-Demolition Audit stattfinden. Das heißt also, was ist drin, was können wir vorher rausholen, was können wir machen. Ja. Also vorher im Prinzip eine Begehung und auch eine Schadstoffbegehung machen. Ne? Das wäre wunderbar.
Wie cool.
Ja, finde ich auch cool. Und ich denke einfach, es ist super wichtig. Ich meine, das sagen, glaube ich, alle, aber ich kann es ja trotzdem deswegen nochmal sagen, dass, also gerade der Bausektor ist ja auch ein bisschen träger, einfach weil die Nutzungsdauern auch länger sind. Aber da eben auch dann jetzt anzufangen, das dann auch anzugehen und einfach auch ein bisschen mutig sein und gucken und vielleicht dann auch mal einen Fehler, also draus zu lernen auf jeden Fall. Und also alles, was wir jetzt so aus den Fachgesprächen mitbekommen haben, also finde ich wirklich toll. Da sind viele, viele Akteure, die haben da auch richtig Bock drauf. Also es ist wirklich, man merkt richtig, die haben da alle Bock drauf und die wollen das auch. Und deswegen sehe ich das eigentlich sogar ganz positiv. Und wenn dann jetzt noch, sage ich mal, der politische Rahmen, der rechtliche Rahmen stimmt oder entsprechend eben angepasst wird, ich glaube, dann geht das in eine richtig gute Richtung. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut so als Abschluss.
Das ist wirklich ein tolles Schlusswort. Bock auf Kreislaufwirtschaft im Bau. Das ist doch Das perfekte Fazit für das tolle Gespräch hier. Ich glaube, da kriegt noch der eine oder andere auch noch Lust drauf. Insofern vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart, für euren Input.
Vielen Dank an euch für die angenehme Atmosphäre. Das ist ein tolles Thema.
Danke euch. Bitte dranbleiben. Christina, du kommst dann in 2 Jahren wieder. Da werden wir dann gucken, was passiert ist. Und dann, wenn ihr noch Links habt, schickt uns die gerne zu. Wir hauen die dann in die, wie heißt das, Tom, die Shownotes. Und
sehr gut.
Viel Erfolg, Leonie, bei deiner Doktorarbeit. Und Christina, bitte weiter so.
Genau, besten Dank, viel Erfolg.
Lieben Dank.
Danke.